Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Start 2025 mitten im Februar. Ich habe mich gut erholt vom letzten Jahr und möchte gar nicht so viel sagen. Ich werde mich dann im März nochmal ausführlicher melden. Wir haben jetzt einige Interviews vor uns, mit denen ich mit sehr viel Freude aufgenommen habe und ganz tolle Sprecher mal wieder dabei hatte, die ich schon lange gerne im Podcast gehabt hätte. Und deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Felix Morgenthaler und dann nächste Woche mit dem Holger Malchow. Und übernächste Woche kommen Frau Hughes und Frau Keller. Und dann, wenn alles klappt, aber das sage ich noch nicht, weil es noch nicht fertig aufgenommen, noch ein Gast. Freue ich mich sehr drauf und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Interview mit dem Felix. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Ich freue mich sehr darüber, heute den Felix Morgenthaler begrüßen zu dürfen. Wir hatten, da reden wir vielleicht noch rüber, einen komischen Start miteinander, weil das Thema ganz unerfreulich war, wie wir uns kennengelernt haben.
Oh.
Das Thema rund um diese eidgenössische Prüfung, ne, da haben wir das erste Mal miteinander gesprochen. Und da waren wir beide sehr aufgeregt damals. Ne? So haben wir uns kennengelernt.
Ja,
Aber
genau.
gerade den Draht zueinander gefunden. Und deshalb wusste ich, ich muss ihn unbedingt mal einladen, auch in den Podcast, weil er ja auch in der Schweiz eine ganz wichtige Figur ist, weil er nämlich an der Samuel-Hahnemann-Schule Bereichsleiter ist. Aber da kommen wir alles noch zu. Aber erstmal begrüße ich dich, Felix. Vielen Dank, dass du im Podcast bist.
Ja, hallo Marvin. Vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gespannt und freue mich auch auf das Gespräch.
Das Zweite ist, du heißt natürlich wie mein Sohn, also nicht andersrum.
Oh. Jetzt kommt die Wahrheit auf den Tisch.
Wobei ich den Namen gewählt habe aus einer anderen sehr positiven Verbindung aus meinem Leben heraus. Gehen wir jetzt auch nicht drauf ein. Aber es ist nicht nach dir benannt. Die Ehre kann ich dir nicht teilhaben. So. Ja. Also, genau. Ich wollte vor allen Dingen nach und nach auch mehr die Schweizer in den Podcast holen. Die waren am Anfang so ein bisschen verhalten. Umso mehr merke ich jetzt, dass die Bereitschaft da ist. HVS hat sich gemeldet, die werden bald im Podcast kommen. Also ganz viele Schweizer, große Vertreter, haben jetzt 3-4 Jahre Anlauf gebraucht, zum auf die Einladung eingehen. Felix muss man in Schutz nehmen, den habe ich vorher nicht eingeladen. Ne? Da war ich noch mit den anderen Schulen beschäftigt und jetzt bin ich aber sehr froh, dass wir das schon lange überfällige Interview nachholen, um auch eine ganz andere große Schweizer Schule auch mal ins Zentrum zu rücken, die ja auch sehr viele Homöopathen auch schon ausgebildet hat. Aber fangen wir mit dir an, Felix. Ich habe so ein bisschen schon gestöbert. Du hast einen ganz interessanten Start, den ich ein bisschen beneide, wo ich denke, ach, das hätte ich auch gern studiert. Zuerst Philosophie und dann Medizinhistorie, wenn ich das richtig gesehen habe. Also eine gute Vorlage gemacht. Und ich denke, da irgendwo drin ist ja vielleicht auch dein Weg zur Homöopathie. So gern freue ich mich auf deine Antwort auf die Frage, wie bist du zur Homöopathie gekommen?
Ja, genau. Also studiert habe ich im Zentrum, also im Wesentlichen Geschichte. Philosophie war dann das Nebenfach. Und innerhalb der Geschichte, ab da komme ich drauf, warum, habe ich dann ein medizinhistorisches Thema gewählt für meine Lizenziatsarbeit. Das war damals 1987 noch schon sehr speziell. Und das hat natürlich eine Vorgeschichte. Eigentlich, ich fang ganz früh an, wo ich aufgewachsen bin, in dem Haus, da hat ein älterer Herr im Pater, hat im Pater gewohnt, dem hat das Haus auch gehört. Da kam immer ein Arzt bei ihm vorbei, war ja auch schon älter, und den bin ich oft begegnet im Treppenhaus. Und ich war oft auch bei diesem älteren Herrn und seiner Frau zu Besuch und wir haben da gespielt. Und dieser Arzt, der Dr. Knöpfli, der hat mich gesehen und irgendwann hat er gesagt, der wird später mal Arzt. So, jetzt hat mich das aber nie interessiert in der Schulzeit und so kam ich nie auf die Idee, dass ich da mal Medizin studieren würde. Und das könnte, hat mich soweit wirklich nicht angesprochen, war kein Thema. Und habe dann zuerst Mathematik begonnen und das nach ein paar Semestern aufgehört und parallel schon mit Geschichte angefangen und Philosophie und bin auch mit dann schon früh ausgezogen von zu Hause in eine Wege, ja damals in, dann große Wege. Und da war ein Kollege dabei, der hatte eine ganz schwere Neurodermitis von Geburt an. Und der ist da in eine Behandlung gegangen. Der hat in der Zeit, als ich da eingezogen bin, mit einer homöopathischen Behandlung begonnen, wobei ergänzt mit durchaus auch anderen Methoden wie Eigenblutspritzen und so weiter. Und auch ganz, ganz stark die Ernährung einbezogen. Aber er hat immer auch homöopathische Mittel bekommen. Und das hat mich total interessiert. Also wir haben da viel gesprochen und darüber, wie die klassische Medizin Homöopathie ablehnt und das geht doch gar nicht. Und wir waren damals ja ohnehin in einer eher, na, revolutionär ist jetzt übertrieben, aber aufmüpfigen Stimmung, ganz grundsätzlich als Studenten. Und das habe ich auch übernommen und wir haben da gefunden, na, die klassische Schulmedizin. Jene, die die Macht haben, das geht doch nicht. Da muss es doch was Besseres geben und die wollen die Alternativen ausgrenzen etc. Also das war mal ein erster Zugang, wo mich das Thema grundsätzlich interessiert hat. Alternativmedizin, Homöopathie. Ganz konkret an dem Beispiel, das war spannend zu verfolgen, was da passiert, wie er das macht. Ja, wir haben dann in der Wege auch immer verschieden gekocht, immer zwei Gerichte gemacht, ein Gericht für ihn, wo kein Fleisch, kein Eiweiß und nichts drin war. Ja, und das alles sehr nah mitbekommen. Gut, und dann ging es darum, was schreibe ich für eine Lizenziatsarbeit? Und das war ja damals noch nicht Bachelor und Master wie heute. Und Medizingeschichte war damals eigentlich gar kein Thema innerhalb der Geschichte. Das haben die Mediziner selber abgedeckt, aus heutigem Blick mit sehr fragwürdigen und dünnen Arbeiten, die sie da geschrieben haben, nicht sehr spannend. Und ich war da eigentlich, glaube ich, in Basel der Erste, der als Historiker ein medizinhistorisches Thema aufgenommen hat, vor diesem Hintergrund, und habe da recherchiert zur Alternativmedizin in Basel im 19. Jahrhundert. Und habe da verfolgt, wie die Mediziner damals seit Ende des 19. Jahrhunderts, nee, seit Ende des 18. Jahrhunderts zunehmend versucht haben, alle alternativen Heilpraktiker, die es damals gab, Homöopathen, aber auch ganz andere, auch Hebammen und so weiter, versucht haben, und das ihnen auch gelungen ist, die auszugrenzen. Das heißt, so die Regeln aufzustellen, dass wirklich nur noch als Arzt tätig sein darf und nur noch heilen darf, wer ein Medizinstudium hinter sich gebracht hat, ein mehrjähriges. Das war vorher lange, lange nicht so, aus gutem Grund. Es gab nur ganz wenige studierte Ärzte, auf dem Land sowieso keine, und da war man froh um jeden, der etwas wusste über klassische naturheilkundliche Verfahren und diese auch angewendet hat. Aber die Menschen, Leute, darunter auch Homöopathen ohne Medizinstudium, die versuchte man auszugrenzen. Und das ist dann ungefähr 1860 definitiv gelungen. Also da war schon eine Verbindung. Ich habe da geschaut, ich habe da zum Beispiel eine tolle Quelle gefunden von ein paar Basler Bürgern, die wollten, dass der Jahr in Basel aufgenommen wird. Und Jahr ist natürlich ein sehr bekannter Homöopath, der ein schwieriges Leben hatte am Schluss auch, nirgendwo mehr praktizieren konnte. Irgendwann, wenn man nach Belgien weiterzog, aber der wurde in Basel abgelehnt, weil er eben nicht die nötigen Unterlagen hatte. Also da gibt es im Staatsarchiv Basel gibt es da entsprechende Dokumente, die das belegen. Gut, und da wollte ich damals eigentlich schon ansetzen und habe mich interessiert, kann man denn da nicht Homöopathie studieren? Und habe auch Briefe verschickt an Namen, die mir zugesteckt wurden. Einer war in Tessin, ich weiß aber nicht mehr, wer das war, und habe da nachgefragt, ob man denn das studieren könne, vielleicht auch so in der Praxis lernen kann, ohne studieren zu müssen. Also so Art wie eine Art Lehrling oder Geselle, ob es da Möglichkeiten gäbe. Habe ich nie eine Antwort bekommen. Das Projekt wurde vorerst auf Eis gelegt und ich habe vorerst als Historiker gearbeitet im Archiv und auch an einer Ausstellung begleitet ab 1987. Und dann auch, weil das nirgendwo hinführte und ich merkte, das liegt mir nicht ganz da im Elfenbeinturm zu studieren für sich und irgendwelche Bücher zu schreiben, habe ich auch noch ein paar Jahre in der Informatik gearbeitet, bis klar wurde, das Thema drängt immer mehr. Und habe mich dann so ab 93, 94 nochmal näher informiert. Und das war dann genau die Zeit, da habe ich Glück gehabt, war genau die Zeit, als die ersten Schulen in der Schweiz auch aufgemacht haben. Unter anderem eben das SHI. Und bin da an die Adresse gekommen, habe mich da gemeldet und dann 95. Ja, mit dem Studium begonnen bis 99. So, das war der Ursprung. Also bin ich, hat der Dr. Knöpfel letztlich ein bisschen doch noch recht gehabt. Ich bin zwar nicht Arzt im klassischen Sinn geworden, aber ja, Homöopath.
Und wenn du so zurückschaust, ist diese Art von Begeisterung für dich geblieben? Ist das immer noch das Kernanliegen, weswegen du heute auch immer noch Homöopath bist? Oder hat sich das denn geändert über die Ausbildung und die Erfahrung?
Wie meinst du mit dem, was das Kernanliegen?
Also das, was dich damals motiviert hat, sozusagen, dieses Studium zu machen, ist, würdest du sagen, die Motivation ist wie gleich geblieben? Oder das hat sich über die
Also ich,
Zeit geändert, warum
boah,
du das immer noch machst?
also ich finde es einfach toll. Ich finde die Arbeit total spannend, wirklich spannend, mit den Menschen zu reden, die Gespräche zu führen und das in passende Mittel umzusetzen. Ganz grundsätzlich die Möglichkeiten, die die Homöopathie heute bietet, auch mit der Erweiterung der Methoden, das finde ich täglich immer noch sehr spannend und das hört ja nie auf. Das geht immer weiter mit den Weiterbildungen und so weiter. Und den Möglichkeiten auch, das weiterzugeben. Auch das fasziniert mich inzwischen. Das wusste ich damals noch nicht, aber das hat sich im Laufe der Zeit eben auch ergeben. Mit einerseits mit den Patienten und dann aber auch in Weiterbildungsgruppen, Supervision, mit jungen Leuten inzwischen zusammenzuarbeiten und ja, da weiterzukommen.
Was macht für dich so die Homöopathie aus, dass du auch sozusagen nicht Lust gekriegt hast auf TCM? Was ist für dich so der Kern von der Homöopathie, dass du dabei geblieben bist oder nicht nur geführst, ich muss nur Arzt werden oder ich muss jetzt noch Kraniosakraltherapeut werden oder so? Warum
Ja.
bist du da so hängen geblieben? Was ist der Faszination für dich?
Also das eine ist, dass ich es wichtig finde, dass man halt nicht verschiedene Methoden vermischt. Es gab immer mal wieder Überlegungen, man sollte ich auch mehr naturheilkundliche Aspekte einfließen lassen, was durchaus auch manchmal Sinn machen kann. Aber ich habe immer gemerkt, wenn ich das mache, ist das ein Ausweichen. Also ich wollte immer in der Homöopathie selbst, in der Materie, wirklich besser werden und nicht Verfahren vermischen und nicht ausweichen, wie ich es oft beobachtet habe. Ja, wenn man halt nicht weiterkommt mit dem homöopathischen Mittel, weil man es noch nicht getroffen hat, dann komme ich über die Runden. Ah, mit klassischen Heilmitteln, die man kennt, die man den Patienten empfiehlt. Das ist alles auch prima, okay. Finde ich ganz gut, wer das macht. Aber es war nicht meins. Ich wollte die Energie wirklich in die Verbesserung meiner eigenen Methode setzen. Das ist sicher das eine. Und das andere ist, mir liegt das Gespräch mit den Patienten, das tiefe Gespräch dann auch. Und das verstehen wollen, was mit den Patienten eigentlich geschieht und was der Kern ihrer Problematik ist, liegt mir viel, viel näher als jetzt zum Beispiel auch manuelle Verfahren. So, das ist ein ganz, ja, das ist eine persönliche Wissen um meine persönlichen Möglichkeiten und auch irgendwo Grenzen. Ja, warum bin ich da wirklich immer? Es gab immer wieder mal Momente, wo man sich überlegt, wenn man eben halt manchmal stecken bleibt, ja, sollte ich noch was anderes doch noch aufnehmen? Und die Frage endete immer damit, dass ich einen neueren, interessanten Ansatz in der Homöopathie entdeckt habe und da weitergegangen bin.
Darüber würde ich auf jeden Fall gern mit dir noch reden. Ich stelle gerne jetzt eine Frage, die ich normalerweise so am Ende stelle, aber ich finde, die passt jetzt sehr gut. Das ist so eine zweigeteilte Frage, deshalb mache ich ein bisschen Kontext dazu. Das eine ist, dass mich interessiert, gibt es etwas, was du anders gemacht hättest im Rückblick? Aber vielleicht auch der Kontext ist auch noch dabei. Was kann man so Anfängern in der Homöopathie mitgeben? Du bist ja auch Mentor wie ich, ne? Also was ist das auch, wo wir selber merken, wenn ich das anders schon mal früher gewusst hätte, so, dann wäre vielleicht einiges ein bisschen leichter geworden. Irgendwie so. Also da kannst du auch antworten, was du willst. Aber was ist so für dich dieser Teil, wo du das Gefühl hast, wenn ich das am Anfang gewusst hätte oder wenn ich die Methode schon gekannt hätte oder so? Oder würdest du sagen, nein, der Weg, den ich gegangen bin, der ist so eigentlich gut gewesen, der hat sich auch bewährt und das ist halt in meiner Art gewachsen. Ich will gar nichts anders machen.
Es ist eigentlich das Letzte. Ich habe nicht das Gefühl, oh, irgendwo hätte ich eine andere Richtung einschlagen können, sollen. Es hat sich immer alles so ergeben. Die Sachen waren da. Also ganz konkret jetzt nach meiner Ausbildung am SHI, nach Ende der Ausbildung, dann zuerst was Henny Heutens die Seminare angeboten hat. Nach einer Zeit, einer gewissen Zeit, nach ein, zwei Jahren, habe ich erfahren von diesem Massimo Manchalavori, der dann in Bologna ein Postgraduate-Studium anbietet. Und das ging dann später eigentlich so weiter. Und es war auch immer so, dass parallel ich schon von anderen Methoden wusste, von anderen Richtungen, aber da noch gar nicht drauf eingestiegen bin, weil es war immer auch wichtig, dass ich das, was ich neu gelernt habe, irgendwo so sich in mir setzen konnte, dass ich das verdauen konnte, bevor ich dann bereit war, mich auch selbst wieder auf was Neues einzulassen. Also es gibt mehrere Ansätze, Methoden, die waren schon deutlich länger vorhanden. Ich wusste davon, aber ich wusste auch, ich bin noch nicht so weit zu sagen, ah, jetzt nehme ich noch mal was Neues auf. Und ich denke, das ist individuell. Das ist für jeden anders. Wann ist er wozu bereit? Wann mag er auf dich auch noch mit anderen Ansätzen und Denkweisen einlassen? Oder wie weit sagt er, nee, mit dem, was ich habe, komme ich zurecht und ich möchte damit arbeiten. Und das reicht. Das ist eine ganz individuelle Frage. Und darum habe ich überhaupt nicht das Gefühl, ich hätte mich da früher auch noch auf anderes einlassen sollen.
Dann formuliere ich die Frage
Das war
gerne.
sehr,
Ja, sag.
ja, das war sehr, wie sagt man, stimmig, der
Ja.
ganze Weg.
Dann formuliere ich die Frage gerne nochmal um, dass wir da vielleicht einen anderen Aspekt rausholen aus der Frage, weil ich bin da mit dir einverstanden, das ist auch eher bei mir so. Dann machen wir es gern so. Was würdest du den Anfängern oder was ist das, was du den Anfängern oft rätst? Sagen, das ist wichtig. Das musst du von Anfang an schon wissen. Und eins kann ja zum Beispiel sein, dass du eben immer offen sein darfst, auch im Laufe der Zeit, für neue Methoden. Ich formuliere es zum Beispiel andersrum. Ich sage am Anfang oft, wenn auch Leute zu mir zum Beispiel kommen, die bei einer anderen Schule gelernt haben. Manchmal haben wir das ja, dass man als Mentor ist, obwohl man jetzt mit der Schule gar nichts zu tun hat, ne? Und dann sage ich immer, lass dich jetzt gar nicht von mir verwirren. Bleib mit deinen Methoden, die du dort gelernt hast, mach die erstmal ein paar Jahre und erst wenn du dort wirklich sicher bist, dann schau dir das Neue an. Zum Beispiel mein Rat, den ich gebe. Ne? Wenn dann Leute direkt nach der Schule denken, ah, ich mache jetzt noch das und ich mache jetzt noch das, habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht verwirren sie sich so und haben gar keine Grundlage. Also, wo ist so was sind so deine Ratschläge an Anfänger, wo du sagst, das wäre wichtig oder das ist meine Erfahrung, was sind so Themen, die du ansprichst?
Es ging in eine andere Richtung, eine andere Ebene, was ich wichtig finde. Nämlich sich nicht unter Druck zu setzen, selber unter Druck zu setzen
Guter Punkt,
und
ja.
das Gefühl haben, ah, ich muss doch jetzt sofort unbedingt das passende, beste Mittel finden. Und wenn das nicht klappt, dann komme ich in einen Stress und ah, was mache ich jetzt? Sondern das, naja, einigermaßen entspannt zu nehmen und zu wissen, wir machen das, was wir können. Und da geben wir alles, aber wenn es uns nicht gelingt, vorerst, dann haben wir Zeit. Wir schauen, was können wir besser machen. Finde ich vielleicht einen anderen Zugang zu einem möglichen Mittel. Gibt es vielleicht auch noch ergänzende Möglichkeiten? Durchaus. Und auch wichtig zu wissen, das ist natürlich letztlich ein heikles Thema, die Betreuung der Art, die Beziehung zum Patienten, die ist tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Da kann man vor allem am Anfang an ganz, ganz viel Gutes auch machen, ohne dass vielleicht klar, man gleich das passende Supermittel gefunden hat. Aber allein durch die Beziehung entsteht schon viel. Ich weiß, die Schulmedizin, die sagt dann, aha, haben wir das Placebo. Der spielt nämlich tatsächlich mit, aber er ist letztlich auch nicht alles. Aber wir müssen wissen, es gibt Placebo-Effekte in jeder Beziehung, in jeder Therapie. Und ja, dass sie sich dann Zeit nehmen können. Und es wird immer Patienten geben, denen man nicht helfen kann. Und das muss man dann aufpassen, dass man das nicht gegen sich selbst richtet, sondern als Aspekt von jeder Therapie. Man kann nicht die ganze Welt retten und nicht alle Menschen retten, aber immer wissen, man macht so viel, wozu man halt fähig ist. Ja, das finde ich etwas ganz Wichtiges. Das erlebe ich immer wieder, wie das schwierig ist am Anfang, wie man da schnell in die Verzweiflung kommt. Was mache ich jetzt? Ich erinnere mich noch an den Beginn meiner Praxis bei den ersten Patienten, wie nervös man war, wenn man dann beim ersten Follow-up ins Wartezimmer geht und schon denkt, uff. Und dann sieht man schon den Gesichtsausdruck. Oh, weia, oh, weia. Ja, so. Also, ich denke, ja, dass man da das ein bisschen entspannter versucht zu nehmen
Ich
und
habe
sich nicht so
dazu
unter Druck setzt. Ja.
ein Interview gehört im Podcast vom Simile-Kongress, ein Kurzinterview, die machen ja so Teaser für diesen Kongress im Juni. Und da habe ich ein Interview gehört über dieses Papier von der, oh, jetzt habe ich den vergessen, genau wie das heißt, so eine Identität, der Identität des Heilpraktikers. Da haben die daran gearbeitet, dass die wirklich, wie wir das eigentlich haben, dieses Berufsbild, ne, für die eidgenössische Prüfung. So was Ähnliches wird das sein. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Aber da kam drin vor, dass sie halt auch das Gefühl haben, dass viele unter Druck stehen aufgrund eben von der Methodenkritik. Ne? Also dass viele eigentlich diese Druck gar nicht so sehr nur verspüren, um jetzt das richtige Mittel herauszufinden und den Patienten möglichst gut zu betreuen, sondern auch, weil man immer in dieser Beweispflicht steht. Ne? Der Patient kommt hin und sagt, na, wissen Sie, ich glaube gar nicht dran oder mein Mann ist gar nicht dafür, dass ich jetzt hier bin mit den Kindern und so weiter. Und ich merke es auch bei mir in der Praxis immer noch, dass manchmal auch der Druck kommt, es sozusagen für die Homöopathie hinzukriegen, gar nicht so sehr für mich persönlich, ne? So,
Okay.
sondern dass ich denke, oh, jeder Fall, den ich nicht hinkriege, der läuft dann draußen und man erzählt, ja, Homöopathie ist doch nur Kontexteffekt.
Okay.
Wie sehr
Ja.
würdest du sagen, ist dieses Thema wichtig?
Ich habe mir das gar nicht gestellt unter deinem
Ich kann mir nur nicht
Aspekt.
anhören, das ist sehr schwierig.
Schwierig, also interessant, oder? Ja, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das man auch so unter dem Druck kannst du, ja. Nein, nein, nein. Irgendwie war ich da gewappnet
Sehr gut.
gegen die Überlegung. Ja.
Hast du nicht die Tendenz, die ganzen Probleme der Welt auf deine Schultern zu nehmen?
Nein,
Könnte
offenbar
eigentlich
ist da
auch, ne?
nicht. Nein, da bin ich von meiner Ausbildung gut genug geimpft gesehen zu wissen, nee, die funktioniert, die Homöopathie funktioniert. Und ja, wenn es in einem Fall mal nicht klappt, dann ist das kein Gegenbeweis. Also, die kommen ja, Patienten kommen ja auch alle vom Arzt und sagen, oh, die Mittel, die wir gegeben haben, nicht funktioniert und sagen, dann wird jetzt nicht Medizin abgeschafft, oder?
Ja, das wäre beeindruckend. Super. Vielen Dank, hast du dich auch da auf die Frage eingelassen. Ich werde in diesem Jahr immer mal wieder auch ein paar grundlagentheoretische Sachen fragen. Die sind aber freiwillig. Also da müssen wir auch nicht zusammen jetzt da stundenlang drüber reden. Aber ich habe mich oft gefragt, wie ähnlich muss ein Mittel sein? Und das würde ich gerne mit meinen Interviewpartnern dieses Jahr so ein bisschen machen. Und wir machen da natürlich keinen Anspruch auf Richtigkeit, sondern das ist ja auch eine Meinung. Es gibt ja keinen Fakt, soweit ich weiß, ne? Gestartet hat mein Gedanke mit einem Interview, was ich gehört habe von der Camilla Scherr, die ja zusammen mit ihrem Mann da in Afrika sehr viel Positives seit Jahrzehnten, glaube ich, bewirkt für die Homöopathie. Und sie hat gesagt, es reicht eigentlich, wenn es ein bisschen ähnlich ist. Man muss immer nicht immer das Minimum finden. Das deckt sich jetzt persönlich null mit meiner persönlichen Praxiserfahrung, weil ich halte mich nach 12 Jahren absolut fähig, in die Nähe von der Ähnlichkeit zu kommen. So. Und ich habe manchmal überhaupt keine Wirkung und auch keine Teilwirkung. Dass ich denke, na, also ein bisschen ähnlich reicht offensichtlich nicht. So würde ich das gerne ein bisschen mit meinen Interviewpartnern diskutieren. Und deshalb die offene Frage erstmal, vielleicht habe ich noch ein, zwei Nachfragen, aber die offene Frage, was findest du, wie ähnlich muss ein Mittel sein, dass man eine Wirkung hat? Gibt es nur das Similimum? Gibt es drei, vier, fünf Mittel, die wirken? Hat jedes Mittel immer eine Wirkung? Da gibt es die verschiedenen Sachen, die ich schon gehört habe. Und da bin ich gespannt, was wir dann alle nach dem Jahr für ein Fazit ziehen, wenn wir so tolle Interviewpartner gehabt haben, die jeder seine Meinung hat. Bin ich ganz gespannt, wie oft sich das auch wiederholen wird. Deshalb die Frage auch gern an dich.
Ja, wir wissen ja nie, ob es nicht doch ein ähnliches Mittel gäbe. Es gibt, wir können es ja nicht parallel machen. Also die Frage bleibt letztlich immer ein bisschen offen.
Genau.
Aber gleich meine Antwort. A, denke ich tatsächlich, dass mehrere Mittel etwas können machen. Die Frage ist, wie tief das denn jeweils geht. Aber ich glaube, wenn wirklich nur ein einziges Minimum irgendetwas würde bewirken, könnten wir unsere Praxen schon lange zumachen. Also wir leben davon, dass es auch Similime schon etwas macht und Patienten einmal zufriedener sind als wir selber. So, das ist ein Teil von der Antwort. Und der andere Teil von der Antwort ist, es gibt tatsächlich, also mit der Zeit, je mehr Praxis man hat, wird man auch verspüren, wenn hat man es jetzt wirklich ganz, ganz nah getroffen. Was ist der Unterschied in der Reaktion zu einem Similimum und von einem Simile? So, das, irgendwann findet man das raus, genau, ja, oder spürt es, oder? Und weiß, okay, es ist ganz okay, aber eigentlich sollte noch mehr drin liegen. Also dann sucht man durchaus nach einem noch näheren Mittel, also einem Similimum. Massimo Mangelori hat gesagt, je tiefer und schwerer die Pathologie ist, desto präziser muss das Mittel sein. Das ist seine Haltung, eine interessante Überlegung. Und umgekehrt hat er auch gesagt, ja gut, irgendwo hat es Grenzen. Gibt es jetzt etwas noch Näheres? Also hat dann gesagt, ja schaut, muss ich jetzt Arnika von diesem Berghang nehmen oder
Ja,
Arnika
genau.
von Berghang gegenüber?
Ja, genau.
Dort hört es auf, oder?
Ja.
Arnika ist Arnika, ja. So, das ist, glaube ich, die Spannbreite von der Antwort, die ich.
Wenn ich da eine Nachfolgefrage fragen darf, was meinst du oder was meint Mangialavori unter präzise? Also es muss möglichst genau zur Pathologie passen, es muss den Tropismus genau abdecken oder es muss den ganzen Menschen extrem präzise abdecken oder was ist da die Präzision gemeint?
Am besten beides.
Ja, also am besten
Also
die
eine Mischung.
planetäre Übereinstimmung.
Genau. Seit bei vielen Mitteln unterscheiden kann ich sie zum Beispiel nur je nach Organbezug. Also in der Psyche, im mentalen Bereich ganz, ganz ähnlich die Mittel, aber differenzieren tue ich sie dann, wenn ich sehe, okay, wo liegt die Pathologie. Also dort sind beide Aspekte wichtig.
Und das ist ja etwas, was wir in der Methodenvielfalt der Homöopathie auch sehen, dass dieses Ähnlichkeitsgesetz ja dann wieder extrem anders ausgelegt werden kann. Und da ist eigentlich die letzte Frage, aber die hast du eigentlich jetzt schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Wozu muss es ähnlich sein? Das ist eben da gar nicht so klar, wie man auf den ersten Blick denkt, ne? Weil ich habe zum Beispiel gerade letztens wieder gelernt, eine Methode vom GECAS, der rein auf die Gemütssymptomen vor allen Dingen repertorisiert, also die Verschreibung ist natürlich trotzdem auf den ganzen Mensch, aber mit Zugang zu den Gemütssymptomen. Dann gibt es die Predictive Homöopathen, die hauptsächlich über den Miasmatikenzugang gehen, soweit ich das verstanden habe. Dann gibt es ja wie die vom Sankaran, diese Empfindungsmethode, die ich jetzt ein paar Mal gehört habe, wo es eigentlich mehr über das geht, wie der Patient eigentlich seine Symptome beschreibt und viele andere Dinge. Also ist jetzt alles sehr verkürzt dargestellt. Ne? Bei SRI habe ich immer das Gefühl, wir haben einen sehr klassischen Ansatz, also dieses die Totalität der Symptome, vielleicht ein bisschen näher an dem, was der Vitulkas macht mit dieser Essenzmethode. Ne? Das ist so mein persönlicher Eindruck, wie ich in der Praxis arbeite, mit relativ wenig Symptomen, aber im Kern des Patienten zu arbeiten. Aber wir berücksichtigen ja lokal wie Gemüt, wie Miasma, wie Auslöser. Also es ist ja sehr umfangreich, was es nachher benötigt für eine Use-Methodenverschreibung, also kantianische Homöopathie. Manjalavori kenne ich noch nicht so gut, wobei ich da mich jetzt am Einlesen bin über die Milchmittel. Aber jetzt mit dem Kontext, was ist sozusagen, was du findest, wozu muss es ähnlich sein nachher aus deiner Erfahrung, dass wir in die Nähe kommen von diesem Simile Wirkung?
Es muss, wenn immer möglich, alle Ebenen abdecken. Das ist eigentlich die ganz einfache Antwort. Es gibt halt Probleme, vor allem bei neueren, kleineren Mitteln, dass du keine Prüfungen hast, wo du alle Aspekte aus der Prüfung her kennst.
Richtig.
Du kennst vielleicht nur den organischen Bezug oder du kennst nur den mentalen Bereich aus gewissen Gründen. Und dann kannst du das natürlich nicht gleich abdecken alles. Also wenn du Prüfungssysteme nur im mentalen Bereich von einem Mittel hast, kannst du dann nicht sagen, ah, es deckt ja auch jetzt noch die Körpersymptome ab. Da gibt es dann ja einige Fragen zusätzlich, aber grundsätzlich per se muss das, sollte es alles abdecken.
Das heißt, auch du in Anführungsstrichen schaffst eigentlich damit dann recht klassisch homöopathisch, ne, mit dieser, die Totalität der Symptome, diesen Ansatz, ne? Als
Ja,
Heilmittel, wie du
wobei
dir näherst, das können wir gleich noch besprechen, aber grundsätzlich die Verschreibung ist ja dann auf das, was Hahnemann gesagt hat, das Total der Symptomen, die Totalität der Symptome.
man noch diskutieren kann, was ist die Totalität, oder?
Aber ist
Ja.
das nicht das, was du jetzt gerade gesagt hast, was Hahnemann auch gemeint hat, diese ganzheitliche Symptomatik einschließlich Patientenanamnese und
Ja,
Familienanamnese?
wenn man sagt, es meint alle wichtigen Aspekte
Ja.
gemäß Paragraph 153, das stimmt. Eben, wenn man aber meint, der Patient erzählt dir von 50 Symptomen und die sind unterschiedlich relevant, wichtig und weniger wichtig, bis gar nicht mehr eigentlich wichtig, dann kann das Mittel nicht alle diese 50 Symptome abdecken. Dann geht es eben darum, zu hierarchisieren und zu gucken, wo ist das Wesentliche. Auch im Körper, oder? Aber es kann nicht jedes kleine Symptömchen auch noch abgedeckt werden. Darum sage ich, da wird der Begriff der Totalität manchmal ein bisschen, na, denke ich, nicht ganz korrekt angewendet.
Deshalb habe ich mich gerade korrigiert vorhin, weil wir haben das an der SAI auch präzisiert, ne? Weil was oft verwechselt wird, ist das Total.
Ja,
Und
genau.
Totalität im Sprachzusammenhang von Hahnemann meint eben genau das, ne? Die Essenz eigentlich von dem. Aber nicht gemeint wie jetzt bei Vitulkas, dass man auf ein Leitsymptom vielleicht verschreibt oder auf ein gewisses Thema hin oder so, ne? Weil da wissen wir ja, dass es mehr Mittel gibt, die das Thema nachher haben, ne? Sondern Totalität ist eigentlich genau das, was du jetzt gesagt hast, ne? Aber vielleicht braucht es ja irgendwann mal einen anderen Begriff. Aber da sind wir sehr pingelig geworden mit den Studenten, dass wir nicht das Total behandeln, also nicht also mathematisch, ne? Alle Symptome, der Patient hat flach hierarchisiert, das bringt nichts, ne? Sondern die Totalität, dass man eben mit diesem Paragraph 153, jeder Patient hat etwas Auffallendes, Spezielles, was ihn individualisiert, und dann kommen wir zu dem anderen Begriff. Also da sind wir, glaube ich, nur sprachlich nicht einer Meinung,
Genau,
wenn ich
genau.
richtig rausgehört habe. Sehr gut. Dann folgen wir dem, was sich so organisch ergeben hat. Du hast ja dann auch noch außerhalb von SAI später noch andere Sachen, hast du ja schön erwähnt. Ich habe auch gesehen, du hast bei der Jagd Frau Jakir, Weiterbildung gemacht und so weiter. Also sehr breit, auch in der Methodenvielfalt, wenn ich das so überschauen kann. Was war so da dein Anreiz? Die Motivation habe ich schon gehört, ne? Möglichst, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, sich weiterbilden oder Neues erfahren. Aber was war so der Anreiz, du sagst, ach guck mal, da gehe ich mal gucken, ah, den lade ich mal ein an Samuel-Hahnemann-Schule, ah, da das Buch schaue ich mal an. Was waren so die Anreize für dich?
Also aber der Ausgangspunkt ist wirklich, das hat auch der Manjalavori schon gesagt, was ich da mache, ist, die Motivation ist, ich sehe Fälle, wo ich nicht weiterkomme, also muss ich mir etwas überlegen. Muss ich es vielleicht an einen anderen Zugang finden. Das ist schon mal die Ausgangslage. Okay. Ich sehe in der Praxis, es funktioniert nicht. Aufgrund von meinem bisherigen Wissen und Werkzeug komme ich nicht immer weiter. Und nachher ist es gewesen, ein Stück wie Try and Error. Also, ich bin verschiedene Sachen geschaut und habe geschaut, was spricht mich an? Was interessiert mich? Wo finde ich, ah doch, okay. Mit dem kann, das kann ich aufnehmen, mit dem kann ich etwas anfangen und das kann ich dann auch in der Praxis umsetzen. Ich glaube, so gesehen. Also, ja, sicher auch bin ich Sachen schauen und hören, wo ich dann ein, zweimal gegangen bin und dann hat es mich nicht angesprochen. Dann bin ich halt nicht weitergegangen. Wenn ich jetzt ein bisschen so überblicke, was denn das Gemeinsame ist, ein Stück weit in all diesen Methoden, die mich dann interessiert haben, ist es A, vor allem gesehen, eine ganz andere Form von Anamnese oder viele offene Anamnesetechnik. Also nicht mehr weniger schematisch, tag, 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 sondern das Gespräch viel, viel offener gestalten. Das hat angefangen bei Manjalavori, das ist weitergegangen, dann, sei es jetzt Shankaran Sensation oder eben der Jagir, oder auch bei der Annette Sneivliet. Jede von diesen Methoden hat es ermöglicht, die eigene Anamnesetechnik nochmal zu erweitern, zu vertiefen. Man
Das
hat
ist
plötzlich angefangen, für ganz andere Sachen noch mehr zu interessieren. Das ist ein Aspekt. Hat übrigens auch Rückwirkungen drauf, auf die Schwierigkeit von, was mache ich, wenn ein Mittel nicht funktioniert. Man wird nämlich viel entspannter. Man kann irgendeinen Aspekt aus der früheren Anamnese aufgreifen und vertiefen. Und viel einfacher nochmal ins Gespräch mit den Patienten und kann neue Aspekte von ihm entdecken, um dann weiterzukommen. Und ich meine, es ist nicht zum fünften Mal abfragen, wie ist das genau, wenn sie Kopfschmerzen haben? Ist es besser bei Wärme oder Kälte? Oder? Das hat man ja irgendwann mal und das ändert sich nicht. Sondern es gibt andere Aspekte, wo man viel entspannter auch einfach wieder Gespräche mit dem Patienten führen kann. Und der andere Aspekt ist, die Methode zunehmend systematischer. Also man kann auf eine gewisse Systematik schneller entgegenkommen, wo man ein Mittel kann suchen. Das ist letztlich so ein entscheidender Punkt, wo es nicht ganz, es läuft nicht von allein, aber für mich jetzt so Art von Art, wenn ich denke, auch einmal sehr analytisch, macht es vieles einfacher und klarer. Ja. Das sind so vor allem deine verschiedenen Methoden, ich glaube, die zwei wesentlichen wichtigen Punkte.
Das ist auch mir aufgefallen, in dem Laufe der Zeit sind die Gespräche auch viel natürlicher geworden. Während das
Genau.
Anfangen wirklich noch ein oft sehr anstrengende analytische Abfragegespräch ist, wo
Genau.
beide erschöpft aus der Anamnese rausgegangen sind, Patient und ich, ist
Ja.
das heute viel ein natürlichere Gespräch, vor allem mit Kindern und Jugendlichen, die halt oft überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass ich um was frage. Sondern
Ja.
also ganz punktuell, dass ich mal kurz was nachfrage, aber die meiste Zeit spricht man über Brawl Stars, Fortnite, so, oder welchen YouTuber sie schauen, und dann lasse ich mir halt da alles erzählen. Und wenn man da irgendwann die Arzneien oder sagen wir mit die Methode so verinnerlicht hat, dann finde ich meine Arzneien in jeder Art von Gespräch eben auch wieder. Wir haben einen tollen Praktikumsbegleiter, der das schon in meiner Praktikumszeit eigentlich so gemacht hat. Ich habe das nur, war nur noch nicht parat für das zu verstehen und fand
Ja.
das damals ein bisschen seltsam. Der hat einfach mit so ziemlich jedem seiner Patienten über Eishockey gesprochen. Und
Super,
der hat mir immer
ja.
gesagt, weißt du, ich erkenne die mittlerweile auch so inzwischen. Ne? Ist mir wurscht, worüber ich rede. Ich kann über Boxen reden, aber ich rede halt gerne selber über Eishockey. So. Und habe ich heute auch, dass ich merke, gerade mit den Mitteln, die man auch gut verinnerlicht hat oder die Methode, die man jetzt gut verinnerlicht hat, kann man eigentlich auch wirklich organische Gespräche führen und der Patient fühlt sich nicht mehr so ausgefragt. Also
Ja.
sehr angenehme Anamnesetechnik dann
Ja,
für
ja,
beide Seiten.
ja. Genau. Ja, ich bin bekannt dafür, ich rede dann nicht über Eishockey, sondern über Fußball.
Ja.
Ja.
Ja, wenn ich keinen Homöopathie-Podcast gemacht hätte, ne?
Ja.
Ich versuche meinen Freund immer dazu zu bringen, dass wir uns mal Monate frei nehmen und dann so einen WM-Podcast Fußball machen.
Ah, super. Oh, unbedingt.
Und dann schön jedes Spiel durchquatschen, aber ich
Ja.
glaube, meine Frau wird nicht einverstanden sein mit meinem Nebenprojekt. Sehr gut. Also, falls uns gleich nichts mehr einfällt zur Homöopathie, besprechen wir noch Fußball.
Ich bin dabei.
Sehr gut, wir switchen rüber. Erzähl uns doch ein bisschen, führ uns doch ein bisschen ein in die Samuel-Hahnemann-Schule, weil ich weiß so nicht so viel, aber was ich weiß, ist, dass eigentlich viel von dem, was wir jetzt besprochen haben, auch wirklich in der Hahnemann-Schule ja so gelebt wird. Also viel von dem, was du jetzt da praktizierst oder Philosophie dahinter ist oder die Methoden oder die Offenheit für all das Zeug, das ist alles ja vorhanden, ne? Das
Ja.
weiß ich schon. Aber die, die es vielleicht nicht wissen, ne, hol uns doch mal schön rein über diese Schule, die du da leiten darfst im Moment.
Ja, also die Schule, ich bin zuständig für die Ausbildung, für die Homöopathie-Ausbildung. So, ich bin nicht der Besitzer der Schule, aber ja, die Homöopathie-Ausbildung, die leite ich. Also die Samuel-Hahnemann-Schule wurde gegründet Ende 1980er, Anfang 1990er Jahre, in der Zeit, wo die Homöopathie aufgekommen ist, von Gerhard Moser. Damals ein Homöopath, der deutsche Homöopath, der aus Basel, in Basel gelebt, meines Wissens. Und ist dann weitergegangen. Ende 90er Jahre hat es Bea Bossart übernommen, die Schule. Und der Urs Schrag hat die Ausbildung geleitet, hat also die Funktion gehabt, wo ich jetzt habe, seit 9 Jahren. Und hat die Ausbildung geleitet. Bis 2016 hat mich schon 2004 an die Schule geholt als Dozent. Damals noch mit einem sehr kleinen Pensum. Ab 2010, 11 habe ich dann auch schon praktischen Unterricht gegeben. Das Pensum hat sich auch ein bisschen ausgeweitet. Und eben 2016 hat er das Amt abgegeben als Leiter von der Ausbildung. Ist aber weiter Dozent und ich habe die Leitung übernommen. Und jetzt kommt eine Klammerbemerkung, der Urs Schrag, er hat heute seinen allerletzten Schultag. Also es wird heute sein aller, es ist jetzt lustig, dass das zusammenfällt. Er weiß nichts davon, er wird überrascht heute oben. Also ich fahre dann nachher noch auf Zürich und mir werden ein paar Leute werden einfallen in den Unterricht und er wird dann verabschiedet mit einem hoffentlich schönen Abschluss. Also das ist so eine Klammerbemerkung. Jetzt er hört ja das nicht mit, oder? Von dem
Nein,
genau. Und ja, und Druckfrau ab 2016 habe ich die Ausbildung geleitet und ja, wirklich darauf geschaut, ein paar Sachen ein bisschen geändert, auch im ganzen Konzept von der Ausbildung. Eine Mischung von die Grundlage ist wie das Klassische. Dass niemand auch, und das ist mir auch wichtig, dass man wirklich den ganz klassischen Zugang lernt. Theorie, wie findest du Zugang zu einem Mittel? Ganz klassisch nach Kent, Paragraph 153, hierarchisieren und so weiter. Die Basics müssen sie haben, die Studenten. Und das ist auch im Zentrum, steht im Zentrum in den ersten. Sag jetzt einmal 3 Semester. Auch Materia Medica, ganz klassisch. Es ist ja auch so, dass die Schlussprüfung dann nach der Ausbildung auf dieser Basis stattfindet. Also, das gibt eine Prüfung, wo nichts von Sensation, nichts von Jacqui und nichts von Mancialavori ist. Und ganz, ganz klassisch muss man den Fall lösen. Alle Schulen, also der gleiche Fall für alle Schulen in der Schweiz. Also auch mit der gleichen Grundlage, was ich mir kommen. Was wir anders machen, ist, dass man, sag jetzt so ab dem 4. Semester, so sanft anfangen, auch andere Methoden einzuliessen lassen und zu klären und zu vermitteln. Das passiert parallel weiter. Man hat noch nicht alle homöopathischen Mittel erklärt nach 3 Semestern. Die werden weiter unterrichtet, ganz klassisch. Und auch Falllösungen müssen sie weiter ganz klassisch machen, weil sie mir noch den fit sind für die Prüfung am Schluss. Aber wir haben Zeit und nehmen uns Zeit auch, um die neuen Methoden einzufließen. Zum Teil in ganz eigenen Unterrichtseinheiten, wo man dir vorstellen, und dann halt auch in der Umsetzung, vor allem dann später im Praktikum, wo man schaut, wie könnte man es auch mit dem Blick anschauen, wie könnte man es anschauen, wenn man es ganz klassisch anschaut, etc. Ja, und das wird so organisch, Stück für Stück, wird das aufgenommen mehr. Und ja, das ist am Anfang haben jetzt auch gelernt in den paar Jahren, wo wir das schon so machen, dass wir so ein bisschen frieren und ein bisschen sanft reinführen. Und jetzt, also gerade die jetzige Klasse nimmt das dankbar auf. Frieren hat sich einmal gezeigt, dass es zum Teil ein bisschen man sagt, die Studenten es auch ein bisschen als überfordernd empfunden haben und ja, was ist jetzt richtig, was stimmt? Oder wie mache ich das jetzt? Und Jesus Gott, da verstehen wir jetzt noch nicht alles, aber da haben auch wir an uns geschafft und an der Art, wie wir es weiterbringen und vermitteln. Und was ich jetzt in der jetzigen Klasse, die sind begeistert. Und die können auch umgehen mit diesen anderen Zugängen und das kennen. Ah, okay, schaffe ich so oder schaffe ich so? Ja, genau. Das ist so uns, ja, so Schaffung jetzt in der Samuel Hahnemann-Schule. Jetzt doch seit ein paar Jahren schon. Ja.
Ich weiß nicht, ihr musstet ja wahrscheinlich auch ein bisschen was umstellen durch die Einführung dieser eidgenössischen Prüfung. Bei der SE ist es ja von 4 Jahren auf 3 Jahren reduziert worden, zum Beispiel. Also der
Ja.
Unterrichtsinhalt ist dadurch weniger als vorher. Auch der praktische Teil ist weniger als vorher. Also wir haben sozusagen in Anführungsstrichen eine kleinere Ausbildung seit dieser Einführung der eidgenössischen Prüfung. Und Frau Keller hat am Anfang gesagt, wir waren sehr eingeschränkt, jetzt eigentlich das, was wir noch wollten, irgendwie zu vermitteln. Sie hat das jetzt gelöst durch ein viertes Jahr, was man freiwillig machen kann,
Ja.
wo dann berufsbegleitend ist, und hat gesagt, seit sie das angeboten haben, haben sie sogar einen besseren Output als vorher. Also die haben eigentlich jetzt, vor allem dieses vierte Jahr machen, davon sogar profitiert langfristig, ne? Weil man berufsbegleitend natürlich noch mal mehr auch lernt. Wie seid ihr mit der Änderung umgegangen?
Bei uns ist es ein bisschen anders gewesen. Wir haben müssen aufstocken.
Okay.
Also, das war ja, ist ja ganz völlig unterschiedlich gewesen. Vor der Einführung von der HFP ist der Stundenansatz gesetzt vom EMR bis 600 Stunden gewesen, oder Minimum. Und für die HFP ist es auf 800 Stunden aufgesetzt worden. Das heißt, wir haben plötzlich mehr Raum gehabt. Wirklich zeitlich mehr Raum, um das zu vermitteln, wo uns wichtig ist. Und natürlich könnte man immer mehr haben, mit noch mehr Unterricht, das ist immer möglich. Aber ich denke, mit diesen 800 Stunden kann man wirklich einiges machen. Und es reicht, um zu sagen, nachher, jetzt müssen wir in Praxis und müssen von dort aus weiter lernen. Eben im Mentorat dann auch und in Supervisionen. Ja, also, ja, man könnte immer mehr, noch mehr unterrichten, aber es ist, ich finde, es ist stimmig. Irgendwann einmal muss man sagen, die Leute, so, jetzt müssen wir selber, jetzt müssen wir selber raus, oder? Ja, man kann sagen, von 600 Stunden auf 800, das ist 33% mehr. Ja.
Ich finde ja dieses Mentorat sehr gut. Also wir sind ja beide Mentor, so bin ich auch
Ja.
gespannt, was so dein Eindruck ist. Aber ich finde das ganz, ganz toll mit den Beginnern von unseren Kollegen, Anfängern, mit denen da am Anfang zusammenzuarbeiten. Das hält auch mich frisch. Also die Fragen, die da kommen, wo ich denke, ah ja, stimmt, das gibt es ja auch noch, die Fragen, die ich für mich
Ja.
vielleicht schon lange gelöst habe, ne? Denn so vielleicht auch inzwischen. Du arbeitest ja noch deutlich länger als ich, ne? Vielleicht würde ich auch manchmal sehr trivial dann daherkommen. Aber ich merke, mich hält es auch jung, ne? Im Kopf. Denke,
Ja.
ja, genau, das sind eben die Anfängerthemen. Da kannst du vielleicht das eine oder andere Mittel auch nochmal aus dem Perspektive vielleicht sogar nochmal neu anschauen. Die bringen auch manchmal neuen Input rein, gerade wenn sie denn von einer anderen Schule kommen. Da lerne ich natürlich dann auch eine ganze Menge, mich da rein zu hirnen in diese anderen Themen. Und so weiter. Also ich finde das eine ganz, ganz interessante, vielseitige und tolle Rolle als Mentor. Wie erlebst du das in diesen 2, 5 Jahren Modul M7?
Ich finde es auch toll. Ich mache es gern. Auch das Gruppenmentorat, was wir auch anbieten. Auch in Kontakt zu bleiben mit den Studenten, die man vorher ausgebildet hat. Und zu gucken, wie schlagen sich die jetzt in der Praxis. Jetzt kommen sie schon mit eigenen Ideen, oder? Sie gehen ja parallel auch weiter an einen anderen Ort.
Genau.
Lassen das einfließen, da ist man dann auch wieder herausgefordert. Und man setzt sich gerne mit dem auseinander und schafft da ein Stück weit weiter. Und ja, und auch wenn neu dazukommen, die nicht bei einem selber die Ausbildung gemacht haben, die zu integrieren und zu schauen, wie kann man denen die eigene Arbeitsweise auch noch vermitteln. Und in Kontakt bleiben, ja. Wie du gesagt hast, man bleibt selber ein bisschen jung noch, ein Stück weit, oder? Und ja. Nein, ich finde es prima, auch in der Länge ist es so gut. Das muss auch nicht mehr sein, als so, wie es jetzt ist.
Super.
Danke.
Sehr gut, dann kommen wir langsam zum Ende. Wir machen noch so eine kleine Abschlussfrage. Was wünschst du dir noch so für deine persönliche oder für die Homöopathie-Zukunft, wenn du noch so eine Vision hättest oder wo Projekte, wo du dran arbeitest oder so, was ist so die nächsten Jahre, womit wirst du dich beschäftigen?
Okay, ja. Für die Homöopathie wünsche ich mir halt wirklich, dass es uns mal gelingt, zu vermitteln, dass die Homöopathie wieder funktioniert. Ich meine, das geht nicht über unsere tägliche Praxis, das muss auf anderen Wegen irgendwo dann einmal, muss das können gelingen. Ich denke, wahrscheinlich gelingt es nur, wenn irgendwann einmal in der Grundlagenforschung man irgendwie kann, also kann zeigen, hey, schaut, darum kann Homöopathie funktionieren. Sei es jetzt wirklich in der Grundlagenforschung oder aber auch bei klinischen Studien, das Resultat so deutlich werden, dass es sich eben kann durchsetzen. Hey, nein, okay, man versteht es zwar nicht, es ist zwar komisch, aber doch, es funktioniert. Ich meine, es wird immer schwierig bleiben, denke ich. Es wird nicht in den nächsten 2, 3 Jahren passieren. Auch nicht in den nächsten 10 Jahren, aber ich hoffe immer noch ein bisschen auf Stefan Baumgartner, dass sie mal wirklich einen Durchbruch haben mit seinen tollen Forschungen. Der Widerstand wird bleiben. Wenn man noch so tolle Studienergebnisse bringt, der Widerstand wird bleiben. Aber eben, das ist die Hoffnung, dass es irgendwann einmal einen Durchbruch gibt. Und ganz persönlich ist es, meine, ich werde jetzt in einem Monat pensioniert, aber ich werde weiterarbeiten, das kann man nicht vorstellen, weiterarbeiten. Also ganz persönlich aber zu hoffen, ja, dass ich das Pensum vielleicht ein bisschen anpasse, durchaus ein bisschen kann reduzieren, dass das auch gelingt. Und weiter kann auch mit in der Ausbildung mit den jungen, neuen Homöopathen zusammenarbeiten und dann die Idee und der Geist von der Homöopathie und der Elan für die Homöopathie weitervermitteln, Begeisterung auch für die Methode kann ihnen weitergeben. Und ja, parallel, es ist noch weit im Hintergrund, irgendwann einmal vielleicht auch ein Buch schreiben, aber in welcher Form, wüsste ich jetzt noch nicht. Ich denke ja so viele tolle Fälle. Auch, und schreibe, also, ich tue auch immer wieder ja in Zeitschriften, in der deutschen Zeitschrift, in der Homöopathie Viva-Fall vorstellen, aber dass man das mal irgendwann einmal dazukommt und Zeit hat, den vielen Fällen, die man halt nicht kann publizieren kann, zusammenzutragen und auch ein Buch schreiben, mit welchem Thema, keine Ahnung. Aber ja, da wäre noch ein Projekt im Hintergrund durchaus, wo, wenn die Zeit kommt, wird es dann auch passieren.
Schön. Hey, vielen Dank, Felix. Hat mich sehr
Gerne.
gefreut, mit dir zu sprechen. Ein guter Einstieg auch in das Interviewjahr für mich zum da starte mit 2025 mit dir. Freut mich sehr. Und wünsche allen Hörern ganz ein tolles Jahr und viel Freude bei den weiteren Interviews. Und Felix, dir auch dann in dem Fall ganz eine schöne Pensionierung.
Ja,
Wenn
ja.
ausgestrahlt wird, ist es nämlich schon soweit.
Ah, okay.
Und genau, in dem Sinne wünsche ich dir alles Gute und wir haben uns eh nicht das letzte Mal gesehen.
Ja. Vielen Dank, Marvin. Hat mich sehr gefreut und auch
Tschüss.
dir alles Gute. Gut, also.